herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Nervensache. Mein Name ist Daniel Zeidler und mein heutiger Gast ist eine Frau, die Künstlerin ist und eine eigene Werbeagentur hat und mit der ich ein bisschen mich unterhalten werde über die Themen Nähe, Distanz, Disziplin und Anfassen. Judith, du bist selbst eine Frau, die sich als Frau der alten Schule bezeichnet. Was verstehst du darunter?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin Judith Herschel-Hille, ich bin Baujahr 64. Oldschool, das ist richtig, ja. Ich bin jemand, der sehr, sehr in der alten Zeit auch schwelgt und das sehr bewusst. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich auch nach vorne, aber die alte Zeit ist eine sehr schöne gewesen und es gibt ein paar Werte, die ich gelernt habe in meiner Kindheit in meinem Elternhaus und die ich in meinem Beruf sehr gut umsetzen kann. Das macht totalen Spaß. Mein Job ist ja sozusagen Werbung. Ich bin Inhaberin einer Werbeagentur in Leipzig, JHW Werbung. Ich gehe natürlich viel auf Messen und Kongresse und da ist das Kerngeschäft tatsächlich, Menschen in Kontakt zu kommen und Visitenkarten auszutauschen. Dabei ist total wichtig die Haptik, die Form der Visitenkarte, die Schrift, eine Prägung, eine Stanzung und so weiter.
Ich würde da gerne mal einhaken, weil das ist ja spannend. Denn es ist ja so eher, dass man heutzutage fast nur noch digital irgendwie seine Daten austauscht. Also dieses Schöne von früher, dass man sich gegenseitig fast wie ein Geschenk diese Visitenkarten gibt, ist ja irgendwie so außer Mode gekommen. Ne? Man tauscht irgendwie einfach nur seinen Kontakt aus oder geht auf Xing oder Facebook oder sonst wohin und stellt eine Kontaktanfrage, die dann bestätigt wird. Also das geht ja noch mal so ein bisschen zurück.
Visitenkarte ist eben nicht nur ein Stück Papier, sondern das ist ganz viel mehr. Ne? Es geht darum, wer die Visitenkarte wie, wem gibt, zu welchem Anlass, was das mit einem macht. Also wenn ich eine Visitenkarte bekomme und ich habe sehr, sehr viele durch meinen Job, da gucke ich, also ich sehe direkt, welche Visitenkarte zu welchem Menschen gehört. Und ich glaube nicht, dass eine Visitenkarte abgelöst werden kann durch digitale Medien.
Also wenn wir so dran denken, diese in das neue Business auch reinwachsenden, meinst du, die werden in 10 Jahren auch noch Oldschool-Visitenkarten austauschen?
Ich hoffe das sehr. Das ist meine ganz große Hoffnung an die Menschheit, an die jungen Leute.
Wie war es denn bei dir selbst? Also wie bist du reingewachsen eigentlich so in diesen kreativen Bereich?
Also ich glaube, dass ich gar nicht anders kann als jetzt, denn meine Eltern sind in der Tat kreativ. Mein Vater war Maler und Grafiker und meine Mutter ist Bildhauerin und Grafikerin. Und mein Bruder ist 5 Jahre alt, der hat also auch sehr früh angefangen zu zeichnen. Und ich habe mir die Bilder mal angeschaut und musste mal gucken, ob die gerade hängen und welches man in der Auswahl für einen Ratskeller oder für einen Auberskeller auswählen könnte, vorstellen könnte, den damaligen Gastronomen, die es gekauft haben. Mein Vater hat gesamte Wandmalereien gemacht und die mussten wir eben beurteilen als Kinder. Das heißt, wir sind recht früh und ganz ernsthaft und sachlich in das Thema reingezogen worden.
Ja, okay. Ein Elternhaus, viel eben das Umfeld, viel die Gesellschaft um dich herum, schon als Kind, als Jugendlicher einfach viel Wirkung gehabt. Was waren denn da so deine wichtigsten Stationen dann so in deiner kreativen Laufbahn?
Also erstmal war klar, dass ich nur einmal angestellt war bis jetzt und da überhaupt nicht zurechtkam, weil ich so Ungerechtigkeiten oder Lügereien oder Intrigen, die da in bestimmten Firmen immer normal sind, das habe ich nicht ausgehalten. Und dann dachte ich mir, okay, also du musst dich selbstständig machen. Das war also eine gewisse Art der Zwangsselbstständigkeit. Seit 1996 bin ich also selbstständig und habe in Köln und Frankfurt gearbeitet bis jetzt mit eigenen Büros und weiß ganz genau, was ich kann und vor allen Dingen, was ich nicht kann.
Das ist jetzt natürlich ganz spannend, deswegen hake ich da nochmal ein. So die Frage nach den Stärken und Schwächen. Viele Menschen sind sich ja gar nicht so richtig ihren Stärken und Schwächen bewusst, das, was sie können und was sie eben vielleicht nicht so gut können. Und geraten dann erst einmal so in eine Laufbahn herein, weil die Eltern vielleicht das erwarten, ohne es zu wollen auch. Oftmals diese Erwartung irgendwie auf das Kind übertragen und ohne es zu wollen vielleicht doch irgendwie gedrängelt zu haben. Also wie hängt das zusammen? Kreativität und freie Entscheidung.
Das ist auch eine Art der Kreativität meines Erachtens. Nicht zu drängeln, sondern zu warten. Und das nimmt man dann auch in die Familie, in die Ehe, in die Beziehung zum Kind. Das ist eine wichtige Form der Kommunikation, die mir auch so beigebracht wurde. Also niemanden zu irgendwas zu drängeln, was er nicht will.
Das ist interessant. Also da wäre jetzt so die Frage auch ganz interessant, ist das auch Phänomen der heutigen Zeit. Für dich ist ja ganz wichtig, eben nicht zu drängeln, wie du sagst. Ne? Auch schon als Elternteil zum Beispiel das Kind nicht zu zwingen, ja, sich zum Beispiel ans Klavier zu setzen. Wenn wir da ein paar Jahrhunderte zurückblicken, war es ja oft so, dass die ganzen Größen so der Klassik eigentlich ja oftmals einen großen Organisten als Vater hatten, die dann wirklich ab dem dritten, vierten Lebensjahr ans Klavier gesetzt oder gar an die Geige und mussten dann 10 Stunden üben. Daraus sind natürlich tolle Künstler geworden. Die Frage ist, ob die dann immer so glücklich waren. Hat es sich so verändert vielleicht? Also wie ist das? Wie siehst du das?
Das ist interessant. Ich bin tatsächlich mit viel Fleiß groß geworden, mit sehr viel Fleiß, aber lockerer Fleiß. Also wie soll ich das beschreiben? Wenn mein Vater nachts Partys veranstaltet, und das war oft so unter Künstlern, in den Kreisen des Verbandes, und dann wurde eben gefeiert bis früh, und trotzdem weiß ich, dass mein Vater jeden früh 8 Uhr im Atelier saß und fleißig gearbeitet hat. Das heißt, wenn man mit Fleiß und Energie und einem gewissen Weitblick rangeht, kann man Dinge trotzdem machen. Auch wenn es so aussieht, als geht's vielleicht jetzt gerade nicht. Mein Bruder und ich, wir kamen aus der Schule und da war ja niemand da, ne? Sondern wir haben eben dann den Schulranzen in die Ecke geworfen, haben Räuber und Schadam gespielt, sind in den Wald gerannt und hatten da unendlich viel Spaß, bis es abends Abendbrot gab in der Familie. Weil beide Eltern voll gearbeitet haben. Meine Mutter war am Theater damals zur Flöße und hat eben nebenbei Geld verdient. Und weil eben im Moment in der Grafik nichts da war. Und mein Vater hat fleißig gemalt, und wehe, wir haben ihn gestört. Das heißt, wir haben ein Bild bekommen als Kinder. Unsere Eltern sind kreativ tätig, wir dürfen die nicht stören, die arbeiten. Und interessant war, was es dann abends zu erzählen gab. Da gab es ganz viel am Tisch. Und ich glaube, einer Frau muss es wirklich gut gehen in der Familie. Und dazu gehört auch eine schöne Arbeit, die einen ausfüllt.
Während der Zeit, wo du bestimmte Projekte weiterentwickelt hast, gab es sicherlich wie bei, ja, denke ich, fast jedem Selbstständigen auch mal Momente des Scheiterns. Gab es die bei dir?
Die gab es einmal im Jahr 2000, als in New York die Katastrophe war mit dem World Trade Center. Da haben alle meine großen Kunden, also meine großen Werbeagenturen, gesagt, so stopp für ein Jahr. Da habe ich wirklich ein Jahr kein Geld verdient und habe das aber, glaube ich, ganz gut umgewandelt. Ich habe dann sofort was anderes gemacht. Ich habe dann mit Freunden Projekte gemacht, die waren sehr gut, in eine ganz andere Richtung. Und habe da zwar wenig Geld verdient, aber habe trotzdem die Kraft behalten, die man ja braucht in solchen Zeiten. Ne?
Nun sind ja nicht alle Menschen so flexibel. Aber erst einmal, um diese Flexibilität nochmal zu nehmen, und du hattest die Zeit damals beschrieben. Ist das vielleicht vergleichbar mit dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade auch noch befinden?
Ich denke, das ist nicht vergleichbar, denn erstmal war ich damals 20 Jahre jünger. Das ist ja eine völlig andere Lebenssituation gewesen. Ich war alleinerziehend mit einem sehr kleinen Kind. Heute bin ich glücklich verheiratet. Ja, das ist ganz wichtig in so einer Situation, dass man da nicht allein da steht, vor allen Dingen psychisch. Ne? Und die andere Sache ist, dass ich ja glaube, dass es wieder ein Ende geben wird. Nichtsdestotrotz ist es auch spannend, weil ich mich jetzt völlig neu erlebe und überlege, was kann ich tun? Und jetzt bin ich dabei zu überlegen, okay, was könnte ich machen? Es gibt so verschiedene Programme, Teams oder Zoom oder ähnliches, ja, die man nutzen könnte, um bei der ansässigen Kammer sich vorzustellen und die Coachings, die ich ja mache im New Business Bereich, online anzubieten. Auch wenn ich das nicht mag, jetzt kommt die Disziplin ins Spiel. Ich denke, ich muss das tun für mich, für meine Familie und auch für die Gesellschaft. Das ist also eine tolle Sache. Also nicht vergleichbar mit dem Zustand in 2000 damals für mich.
Was sind denn also deine Pläne aktuell, die jetzt auch in den nächsten Wochen du weiterentwickeln wirst?
Dass ich die Leute so ein bisschen bekehre. Außerdem habe ich 2 Projekte jetzt angeschoben. Ich lese abends Gute-Nacht-Geschichten vor für Kinder. Dann habe ich mit einer befreundeten Lehrerin so einen Deal, dass mir Erstklässler Sachen vorlesen dürfen und ich lobe die am Telefon. Also was dahinter steht, ist natürlich nur Lob. Ich weiß, was die mir vorlesen. Das sind 3-4 Sätze in der ersten Klasse. Und ich sage dann eben, wie toll sie betonen und wie fleißig sie waren und so weiter. Also Lob, Lob, Lob an der Stelle. Dann natürlich Richtung Webinar. Ich möchte eben über das Online-Portal jetzt mich öffnen und mich da zeigen. Da bin ich dran, die richtigen Worte zu finden innerhalb von so einem Clip, 1,5 Minuten maximal. Das Wesentliche auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich nicht so einfach, weil das sehr umfassend ist, was ich mache, und auch sehr emotional.
Stelle ich mir tatsächlich als große Herausforderung vor, weil du hast vorhin am Anfang gesagt, dass es ja gerade diese Situation ausmacht vor Ort und direkt sozusagen das Produkt auch anfassen zu lassen. Die Möglichkeit hast du ja jetzt nicht im Online-Bereich. Gerade diese Stoffpost ist natürlich etwas, was man ja anfassen sollte, was so die, weil ich habe hier gerade diese Karte in der Hand und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, das nur online zu sehen, naja, da ist wahrscheinlich noch irgendwie etwas zu entwickeln, um die Leute auch das online fühlen zu lassen.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade jetzt gerade, aber das ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, dass man das anfassen darf. Mhm. Wir haben ja den schönen Laden in der Mittlerpassage, schöne Dinge von mir zu dir, wo man sich die Sachen anschauen kann. Ich mache auch ein Windows-Shopping mit meinen Kollegen und ich mache auch ein Auto-Shopping. Das heißt, ich habe hinten in meiner Kofferklappe die Produkte und wenn ich durch Leipzig fahre, kann man eben mit Abstand 2 Meter sich die Sachen anschauen und auch käuflich erwerben. Die Stoffpost ist tatsächlich so eine Sache wie auch in meiner Werbeagentur, die Visitenkarten und eben das persönliche Anfassen, das gehört dazu, weil ich eben so ein Umarmer bin grundsätzlich. Und ich glaube einfach, dass die Menschen online sich den Blog anschauen, stoffpost.de, und die Muster ganz toll finden und dann fahre ich eben hin oder schicke auch Muster hin zu Leuten in Stuttgart, in München, in Hamburg, Bamberg, die eben mal so ein Muster sehen wollen, weil es lebt natürlich von der Haptik und das geht gar nicht anders.
Was gibt es vielleicht für Zukunftsvisionen?
Zukunftsvision erstmal, dass es vielleicht wieder so werden könnte, wie es war. Es war nämlich wunderschön. Und was mir am meisten fehlt, sind natürlich die Umarmungen, weil ich so ein haptischer und so ein eher so ein Knuddelmensch bin. Das fehlt total. Im Moment muss da mein Mann ziemlich viel aushalten, weil ich also als einzigen ihn umarmen darf. Meine Tochter wohnt in Halle, die kann ich nicht umarmen. Meine Mutter darf ich nicht umarmen, weil sie zur Risikogruppe gehört. Das heißt, der Wunsch ist wirklich, dass wieder die Nähe kommt, die, glaube ich, ganz vielen Menschen fehlt. Die Wirtschaft auch, aber ich denke, das ist dann wirklich wieder Fleißsache. Auch Kopffleißsache, umzudenken, neue Wege zu gehen, aber vor allen Dingen, dass eben die Menschlichkeit wieder, die Berührung, Doppelkopf spielen, zu Chorproben gehen, Leipzig singt wurde ja abgesagt, aber auch zu Konzerten gehen, Kneipenbesuche oder einfach nur über die Karl-Liebknecht-Straße zu laufen und da Menschen zu treffen, sich zu drücken, dass das wiederkommt, das wäre sehr schön. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und respektvoll, sich die Hand zu geben, weil ich darüber auch viel erfahre, wie ist der Mensch. Aufgrund eines Handdruckes ist für mich total wichtig. Und auch ganz schön, Menschen einfach zu berühren, ne? Oder am Jackett zu berühren, mal die Krawatte anzufassen. Mhm. Darüber mache ich ja viele Jobs bei mir, dass ich eben sage, haben Sie ein tolles Hemd, darf ich mal anfassen? Und das fällt jetzt alles weg.
Ich denke, da gibt es auch große Unterschiede. Also ne, wenn ich auf mich selbst blicke, persönlich ist das anders auch mein Wunsch. Und ich habe gerade so im Rahmen dieser Krise jetzt auch so ein paar Dinge für mich entschieden, die ich zukünftig anders machen werde, die zum Beispiel andere ärztliche Kollegen schon länger anders machen, wie du hast es selbst gesagt, da eben nicht die Hand zu geben. Und das habe ich für mich entschieden, das auch nicht mehr zu tun jetzt.
Also wenn ich so überlege, dass ich eben meine Mutter eben jetzt seit 3 Wochen nicht gedrückt habe, ne, das würde mir mein Hund sehr übel nehmen. Ne? Also wir haben einen Hund, den Luis, und wenn ich den nicht immer so knuddle und anfasse und streichle, das fordert er auch ein, weil er das liebt und braucht, weil wir eben alle, also ist auch nur ein Mensch, so ein Hund, ja, und ich, diese Körperlichkeit macht ja ganz viel aus und vor allen Dingen schafft es ja auch so ein Urvertrauen und ich glaube einfach, dass Menschen gern einander nah sind und das auch für die Psyche brauchen, dass man eben sich wertschätzend anfasst, so, ne? Also im Rahmen der Möglichkeiten natürlich und im Rahmen der, wie man sich so kennt und wen man so kennt und ob man sich auch mag.
Ja, ich denke auch, da sind eben die Menschen sehr, sehr unterschiedlich, wie viel Berührung sie auch brauchen. Ne? Das sehe ich natürlich auch tagtäglich in meiner Arbeit. Aber schön, das so aus deiner Sicht auch nochmal zu hören, denn das geht auch vielen so, die gerade sehr wertschätzen, diese Berührung, diese Nähe zu anderen Menschen, darüber Kontakt auch aufzunehmen und schnell eher nah zu sein als andere Menschen, die ja eher auch die Distanz brauchen. Und beides ist natürlich wichtig, beides ist normal auch. Das ganze Spektrum sollte auch respektiert werden natürlich.
Da fällt mir noch ein, es gibt ja so viele Missverständnisse am Telefon zum Beispiel. Ne? Wenn jemand sagt, was ist denn? Ja, gar nichts. Ja, aber was? Wie klingst denn du? Nee, gar nicht. Dabei war ich vielleicht nur abgelenkt. Ne? Das heißt, solche Missverständnisse können persönlich oder treten persönlich nicht so auf, wenn man sich sieht. Wenn man sich jetzt auf Abstand sieht, 2-3 Meter, ne? Nehmen wir an, das bleibt so. was sicherlich gut wäre zunächst mal noch, ja. Aber das bringt auch Missverständnisse.
Ich will trotzdem noch mal so eine Lanze brechen, auch für diejenigen, die eben mehr Zeit brauchen. Und davon gibt es natürlich, kenne ich auch beruflich, auch gerade aus meinem Umfeld, sehr viele Menschen, die eben einfach Zeit brauchen, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Und das ist so viel Vertrauensvorschuss eigentlich vorausgesetzt wird, wenn man den Leuten sehr schnell nahe kommt. Und da will ich natürlich noch besonders immer hinaus auch das zu sehen, dass es ganz wichtig ist, egal wie, nonverbal dann eben oder eben auf der verbalen Ebene Interpretationen klarzustellen beziehungsweise zu klären, ob da eine Störung in der Kommunikation überhaupt vorhanden ist. Und das hängt ja wieder viel mit Unsicherheiten der Menschen zusammen.
Was ich jetzt auch merke zum Thema Pandemie nochmal, die Pandemie ist für mich neben den ganzen Visionen und positiven Denken natürlich auch sehr anstrengend, auch körperlich sehr anstrengend, weil wir ja immer glauben, oder denken, okay, was kannst du anfassen? Wen kannst du anfassen? Die Frage stellt sich nicht mehr, das wissen wir jetzt, Abstand halten, das machen auch die meisten, in Ordnung. Aber kann ich den Teller anfassen? Wenn ich bei meiner Mutter bin zum Beispiel, da haben wir schön gegessen, wunderbar. Kann ich das Besteck nehmen? Ja, okay, mache ich. Kann ich den Teller nehmen? Darf ich das Glas anfassen? Das ist ja so anstrengend.
Wir alle sind, denke ich mal, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich in allen Ländern dieser Welt in einer Lernphase. Wir müssen umlernen, wir müssen umdenken. Und aus dieser ersten großen, dieser neuen Krise mit dem Coronavirus eben auch lernen, dann beim nächsten Malen einfach vielleicht systematischer von der Minute eins ranzugehen. Das wird, glaube ich, ganz wichtig. Judith, dann sind wir damit am Ende. Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Und ich denke, da war einiges dabei, was unsere Hörer interessiert. Hast du vielleicht noch eine Botschaft an die Hörer? Wenn du magst, hast du das Abschlusswort.
Das schönste Gedicht von Heinrich Heine kann ich zitieren. Es geht ganz kurz nur, die Sterne des Glücks liegen in dir selbst. Heinrich Heine. Und so ist das und wir müssen einfach weiter daran glauben, dass es besser wird und uns eben nicht nur an die Auflagen halten, die von oben kommen werden, sondern selber den Kopf einschalten und verantwortungsvoll jeder für sich sein. Und das würde ich einfach mal so sagen wollen, dass jeder selbst verantwortungsvoll nachdenkt und das umsetzt und macht vor allen Dingen und nicht wartet, was von oben kommt. Wir sind ja selber, wir haben ja selber einen Kopf zum Nachdenken.
Und das will ich jetzt gar nicht weiter zerreden. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Vielen Dank.